Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zum ersten Netzwerk Südbaden Podcast in diesem Jahr. Ich freue mich, dass Sie auch 2021 dabei sind. Die erste Folge beschäftigt sich, genau wie die erste Ausgabe des Magazins, mit dem Thema Bauen. Wir legen den Fokus heute auf eine Sache, die erfreulicherweise langsam zu einem Trend wird, von dem wir am Ende alle was haben werden. Gebäudebegrünung. Floor Design aus Freiburg-Lehn sind in diesem Business schon lange zu Hause, gehen seit einigen Jahren aber sehr innovative Wege damit. Und darüber spreche ich mit Inhaber und Geschäftsführer Klaus Wegeners, der froh ist, dass seine und die Arbeit seines Teams von der Pandemie weitestgehend unbeeinträchtigt geblieben ist.
Ja, wir gehören eher zu den glücklichen Betrieben. Wir dürfen ganz normal arbeiten. Unsere Arbeit von der Verwaltung mal abgesehen, zu 100% im Freien und in kleinen Gruppen stattfindet. So haben wir schon ab erster Pandemie alles getrennt und die Büros sind auch in kleine Einheiten getrennt, sodass wir ja kaum beeinträchtigt sind und ganz normal arbeiten dürfen.
Und die Jungs von der Baustelle, also ich rede jetzt mal von der Jungs, es werden in erster Linie welche sein.
Überwiegend, ja.
Und die einzelnen Damen. Was berichten die von vor Ort?
Wir haben angeordnet, dass auf der Fahrt zur Baustelle im Lieferwagen ist Maskenpflicht, auch wenn sie nur zu zweit sind. Und auf der Baustelle ist theoretisch Maskenpflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Aber in der Praxis bedeutet es, dass auf der Baustelle keine Maske getragen werden muss, da jeder immer mit mindestens 2 Meter Abstand voneinander arbeiten kann und wir, wie gesagt, schon im Freien arbeiten und nicht im Europa oder im geschlossenen Raum. Und von dem her kann man dann eben guten Gewissens ohne Maske das zulassen. Wenn dann eben wieder Pause gemacht wird und die Pause findet dann entweder in Sozialräume, Baucontainer etc. statt, dann ist wieder Maskenpflicht.
Sie haben es gerade gesagt, Ihr Job ist naturgemäß in den allermeisten Fällen außen angesiedelt. Gebäudebegrünung wird ein immer größeres Thema. Für Sie ist es, kann man schon fast sagen, ein alter Hut. Schon seit über 30 Jahren begrünen Sie Dächer und Fassaden. Woher kam die Idee damals?
Ich muss es ein bisschen einschränken. Also über 30 Jahre begrünen wir Gebäude. Die Art von Wandbegrünung und Fassadebegrünung, wie wir jetzt zum Beispiel beim Green City Tower den Auftrag haben, da beschäftige ich mich seit gut 10 Jahren damit. Und seit circa 6 Jahren können wir sowas theoretisch bauen. Und seit 3 Jahren habe ich keine Angst mehr davon. So kann man es mal salopp sagen. Also es gehört eben sehr viel dazu, so Fassadebegrünung zu machen. Also nicht nur gärtnerisches Geschick und Verständnis, sondern eben sehr viel Technik. Das hat dann mit Statik was zu tun, mit Windlast, mit absoluter Sicherheit. Und das sind Sachen, die dann auch Neuland für mich waren. Und wegen dem schränke ich das so ein. Also seit 3 Jahren sind wir technisch in der Lage, guten Gewissens jede Fassade zu begrünen. Natürlich ist immer entscheidend, was kostet es. Und von dem her beschränkt sich dann das auf bestimmte Fassade, wo man begrünt, weil es sonst einfach zu teuer wird und dann Kunst am Bau wird. Bisher ist die sogenannte wandgebundene Fassadebegrünung, wo man hier spricht, wandgebunden heißt, die Pflanze wächst aus der Wand raus. Also die Pflanze hat das Wurzelwerk und die Verankerung in der Wand selber. Das Gegenteil wäre praktisch Wandbegrünung oder Fassadebegrünung erdgebunden. Das ist beim Green City Hotel im Vauban so, haben wir es gebaut. Und da sitzt praktisch die Pflanze im Boden und rankt hoch mit einem Ranggerüst. Das ist einfach eine andere Technik, auch leichter technisch zu bewerkstelligen. Aber wenn man sich jetzt gerade eben der Green City Tower vorstellt mit 52 Meter hoch, dann wird man das gar nicht hinkriegen.
Also die Pflanze kommt da an ihre Grenze, oder?
So sieht es aus. Und, okay. Und dann ist eben bei der wandgebundenen Begrünung, wo die Pflanze aus der Wand rauswächst, ohne Wasser kein Leben, auch an der Wand. Das heißt, zwangsläufig muss dann das eben mit einer bestimmten Technik auch bewässert werden. Das kann man sehr intelligent machen über das Wasser auffangen über Zisternen und dann über die Zisternen wieder bewässern. Also das macht dann auch vom ganzen Kreislauf dann Sinn, aber ohne die Technik funktioniert es nicht.
Wer sind denn jetzt die Leute, die sich für dieses doch sehr aufwendige Bauwerk entscheiden? Also sind das wirklich ausschließlich Unternehmen oder ist da schon auch die ein oder andere Privatperson dabei, die sagt, das ist genau das, was ich mir vorstelle?
Also angefangen haben wir eigentlich im Privatbereich, bevor wir natürlich die großen Projekte sind dann Kommunen und Unternehmen, aber die kleine grüne Wende, mit denen wir angefangen haben, waren Privatleute.
Die Testballons, als sie noch Angst hatten.
Genau. Genau. Und die Motivation neben der Optik und neben angenehmer Grüne, was man auf, von der Wand dann sieht, ist dann einfach die Biodiversität, die die Wand dann liefert. Uns kommt einfach die ganze Diskussion im Moment oder die Problematik zugute bei unserer Bauweise. Also angefangen von Klimawandel, ja, über Insektensterben, Bienensterben, das ist alles da mit rein, dann bis zur Regenwasserbewirtschaftung. Also Regenwasserbewirtschaftung heißt, das Niederschlagswasser, wo aufs Dach oder auf versiegelte Beläge, Parkplätze, Straße fällt, was macht man mit dem? Mit den Systemen kann man einfach das Wasser auffangen, in das System einführen über Bewässerung und dann haben wir eben neben der Bewässerung von der Pflanze auch gleichzeitig eine Filterwirkung von dem Wasser wieder. Und wir betreiben aktiven Hochwasserschutz.
Also es ist im Grunde wirklich eine Win-Win-Win-Situation?
Wenn man den Preis, der auch da ist, mal beiseite lässt, dann ja. Also es ist bisher noch relativ hochpreisig, weil es einfach eine neue Technik ist. Das wird nach meiner Einschätzung die nächsten Jahre nach unten gehen. Je mehr Projekte gebaut werden, je mehr der Stand der Technik wird, dann wird der Preis mit Sicherheit dann nach unten gehen. Und es wird dann eben auch wieder mehr Objekte gebaut. Und so wird es, ist meine Prognose zumindest.
Kann man denn jetzt schon sagen, nach wie langer Zeit sich so ein System dann aber doch amortisiert hat? Oder ist es noch so jung, dass man es noch gar nicht wirklich sagen kann?
Man tut sich etwas schwer, auch jetzt zum Beispiel in der Gebäudebegrünung, schon mit der Dachbegrünung, die jetzt schon seit über 50 Jahren gemacht wird und mittlerweile ganz normaler Standard ist. Also man kann das berechnen, den Mehrwert am Gebäude. Und wenn man von Amortisation spricht, dann muss man es ja immer in echten Euro rechnen können. Da sind ja die Erkenntnisse noch nicht so weit, beziehungsweise die Modelle, wie man sowas rechnen kann. Der Mehrwert kommt neben der Optik von dem Gebäude und neben den positiven Wirkungen, die eben Grün insgesamt hat, über Einsparung von Energie, also sprich begrünte Wand kühlt im Schatten durch die natürliche Verdunstungskälte der Pflanze, durch eben die Photosynthese, die Wärme verbraucht, also ein einfach gesagt, ein Baumschatten ist kühler wie ein Gebäudeschatten, das ist eben der Effekt. Als Beispiel, das Technische Rathaus in Wien ist seit Jahren eben mit einer Wandbegrünung begrünt und die spart sich zum großen Teil die Kosten für die Klimaanlage. Nur durch die Begrünung. Dann kann man das rechnen und dann amortisiert sich das unter Umständen in, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahren. Und im Winter spart man Heizkosten, wobei es noch, ja, so richtig von der Gebäudetechnik noch nicht errechenbar ist, wie die Dämmwirkung funktioniert und wie die anrechenbar ist.
Das klingt ja aber eigentlich so, als ob es förderungswürdig wäre. Also im Grunde ist es ja auch eine Sache, die der Allgemeinheit nutzt. Sie haben auch das Schlagwort Insektensterben angesprochen. CO2 wird natürlich auch gebunden an so einer Fassade. Also eigentlich ja alles Sachen, wo man denkt, Mensch, wenn du diese Kosten auf dich nimmst, dann wäre es doch aber eigentlich im Interesse aller, das irgendwie zu unterstützen. Geht das schon?
Das geht. Also es gibt Städte, ich habe sie jetzt nicht alle auswendig gelernt in Deutschland, Berlin, Hamburg, weiß ich sicher, und Frankfurt, die jetzt Programme letztes Jahr aufgelegt haben, wo ganz direkt verlorener Zuschuss, also das heißt Geld gezahlt wird, ein bestimmter Prozentsatz bei Projekten, wo Wände begrünt werden, egal in welcher Form, also auch die bodengebundene Begrünung. In Freiburg gibt es Gespräche meines Wissens über unseren Verband, aber da gibt es noch kein Programm. Ich meine, es sind schon über 10 Großstädte in Deutschland, die eben ganz spezielles Programm für Fassade gebundene Begrünungen machen.
Ausgerechnet die Green City ist noch nicht dabei.
Ja, die ist noch nicht dabei. Die Green City Stadt Freiburg hört sich toll an. Bin stolz, dass ich in der Green City Stadt leben darf. Aber manchmal ist wenig Green City.
Das wollte ich Sie jetzt fragen. Wie grün ist Freiburg denn wirklich?
Also wenn man mit der Drohne über Freiburg fliegt, könnte man mal unterstellen, dass die meisten Dächer grün sind. Leider ist das Gegenteil der Fall. Zum Beispiel öffentliche Gebäude wie das Konzerthaus sind keine Begrünung, weil dort das Geld nicht da war. Gut, das Rathaus ist jetzt begrünt oben, aber es gibt viele öffentliche Gebäude, die keine Begrünung haben. Und da könnte man mehr machen, aber jetzt vom öffentlichen Grün, also vom Straßenbegleitgrün, wenn man so spricht, da ist Freiburg natürlich schon ganz vorne dabei, wenngleich es natürlich Gebiete gibt und Industriegebiete und meine geliebte Businessmeile, wo null Grün gebaut. Natürlich nicht von öffentlicher Hand, aber die Stadt Freiburg muss es ja genehmigen. Und da frage ich mich dann schon, wo da das Augenmerk liegt, wenn man nur Stahl, Beton und Glas sieht und sonst gar nichts. Und jedes Gebäude, wo so gebaut wird, ist praktisch eine kleine Heizung. Und dann gibt es viele kleine Heizungen, gibt eine große Heizung und wegen dem sind unsere Städte so warm. Ganz einfach.
Der Aufschrei war groß, als für die neue Volksbank 47 Bäume gefällt werden mussten. An der Wiedergutmachung sind Sie jetzt auch beteiligt, denn die neue Volksbank auf der Bahnhofsachse, die wird tatsächlich auch ziemlich grün, auch wenn man es jetzt noch nicht sieht, richtig?
Ja, also die Volksbank von der Planung ist das, was die Dachflächen anbetrifft, alles grün und sehr vorbildlich begrünt, wobei man dann diskutieren kann, 47 Bäume, wie viel Blattmasse haben 47 Bäume im Gegensatz zu der Dachbegrünung. Mit der Zeit, wenn die Dachbegrünung die teilweise intensive Dachbegrünung darstellt, also sprich richtige kleine Bäume und Sträucher und so weiter gepflanzt werden, dann ist da der Ausgleich in jedem Fall da. Gut, die Fassade ist auch nur Stahl und Glas. Die Technik, über die wir jetzt uns unterhalten mit der wandgebundenen Begrünung, ist eben neu und von dem her, die Gebäude, die ich im Moment baue, die sind alle die letzten 10 Jahre entwickelt worden. Die Planungszeit dauert ja bei so einem Gebäude länger wie die Bauzeit mittlerweile. Bei uns. Von dem her muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit der Kritik, weil einfach auch jetzt wir selber als Floor Design, wir hätten es vor 5 Jahren noch gar nicht anbieten können in der Art und Weise. Von dem her muss man das schon relativieren. Aber wenn man es dann bauen kann und man weiß, also in 10 Jahren gibt es keine Ausrede mehr, sagen wir mal so.
Die Green City Vault, über die wir ja sprechen, die von Ihnen entwickelt wurde, ist die einzigartig? Also ist das jetzt wirklich was ganz Innovatives?
Also die Green City Wall ist so innovativ, dass wir mit unserer Technik kostengünstiger bauen wie die meisten anderen Systeme, die unterwegs sind. Und es gibt europaweit, schätze jetzt mal 10, 12 Systeme, die gebaut werden und die ihre Berechtigung haben, die auch funktionieren. Die Green City Wall zeichnet sich dahingehend aus, dass wir sehr sicher in hohe Höhen bauen können, also von der Statik wie von der Windbelastung. Da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen von den Systemen. Sie zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir sehr flexibel sind mit dem System. Wir können mit dem System freistehende Lärmschutzwände genauso bauen wie eben hohe Fassaden oder im Indoor-Bereich jede Art von Bürobegrünung, Wandbegrünung in Restaurants, im Wohnzimmer, wo man will. Das, denke ich, das ist jetzt unser Markenzeichen, dass wir eben so flexibel sind.
Was wächst denn da jetzt so die Wände hoch?
Grundsätzlich könnte man alle Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, in der Horizontale, auch in der Vertikale pflanzen. Aber wenn Sie vor einer Wand stehen, unmittelbar davor oder auch weiter weg, dann empfindet sie oder man hat die Fläche anders im Blickfeld. Wenn eine Pflanze fehlt, fällt es sofort auf. Wenn Sie durch einen Park laufen und Sie schauen über ein Rosenbeet oder ein Stiefmütterlebeet, ganz einfach, dann sieht man viele Pflanzen aus einer Perspektive, wo, wenn ein Loch in der Pflanzung drin ist, das fällt nicht auf. In der Vertikale fällt es sofort auf. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn im Winter die Pflanze zurückgeht und eben nicht immer grüne Pflanze einzieht und die oberirdische Pflanzteile verwelket bzw. dann weg sind, dann wird die kahle Wand da stehen und man wird praktisch auf die Konstruktion schauen, auf Pflanzlöcher, und das wäre sehr traurig und trist, sagen wir es mal so. Und keine gute Werbung, aber einfach die Optik ist, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wir haben hier Testwände, wo wir mit Rosen eben Wand begrünt haben, in Verbindung mit Lavendel. Und im Frühjahr, Frühsommer, wenn die Rose blüht und die Lavendel, und das ist ein wunderbares Blütemeer, dann ist das richtig toll. Aber wir haben leider, was heißt leider, ich genieße die laublose Zeit, das gehört bei uns dazu, aber dann sieht die Wand so trist und traurig aus, dass das kann man einfach nicht machen. So, aber jetzt die Frage, was wächst da drin? Also wir verwendet überwiegend immer grüne Pflanze aus den genannten Gründen. Wir brauchen einfach die Blattmasse auch im Winter, und dann kann man die ganze Bandbreite abspielen, was an immer grüne Pflanze wächst im Garten. Man muss eben natürlich dann die Auswahl treffen von der Statik her, wie groß kann die Pflanze werden. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man wird eben zum Beispiel einen Holunderstrauch in eine Wand pflanzen, dann wird ja Holunderstrauch 4-5 Meter lang. Er wächst zwar nicht waagrecht raus, sondern wächst dann praktisch auch vom Erdmittelpunkt weg, also parallel von der Wand, aber man braucht eine sehr hohe Statik, um das dann auszugleichen. Und das funktioniert in die meisten Wände nicht.
Also es darf nicht zu raumgreifend werden.
In die meisten Wände, also wir bauen gerade bei der Firma Birkenmeier in Niederrimsingen Wand, wo ganz große Sträucher drin sind. Da ist es ganz bewusst so gemacht, aber da haben wir eine ganz andere Statik gebaut. Was bei hohen Gebäuden ganz entscheidender Faktor ist, auch mit der Bepflanzung, das ist der Brandschutz. Das heißt, wenn ich praktisch einen Wald pflanze, der könnte theoretisch ja auch brennen. Oder ist immer, also eine Pflanze stellt immer Brandlast dar. Dann braucht man einmal Gebäude, wie sind wir jetzt wieder beim Green City Tower. Dann muss die Pflanzung regelmäßig unterbrochen sein, dass wenn so ein Fassadenteil mal brennen würde, dass das dann sehr schnell wieder begrenzt ist.
Glauben Sie, dass der Garten der Zukunft an Band und Dach sein könnte? Jetzt vielleicht nicht in den nächsten 5-10 Jahren, aber wenn es mit der Bebauung der Städte so weitergeht?
Also da glaube ich unbedingt dran, weil das schon auch ein Rechenbeispiel ist, wo noch bei vielen Bauherren noch nicht angekommen ist, aber je intensiver und größer die Stadt ist, also zum Beispiel Paris, je mehr glaubt man daran, dass eben wie das wichtig ist, jeden nur so kleinen Quadratmeter oder Fläche zu begrünen. Es ist ganz einfach gerechnet, die Grundstückspreise werden immer höher und kostet immer mehr. Und wenn man sich vorstellt, man baut eben zum Beispiel ein zweistöckiges Gebäude, Produktionsgebäude, Parkgarage, ein Wohnhaus, egal was, mit einem Flachdach, dann wäre es eigentlich nicht sinnig, dass man das Flachdach nicht begrünt und einfach die Fläche als Nutzfläche, als Parkfläche, als Spielfläche. In München gibt es Fabrikgebäude, wo Ziegen und Schafe drauf grasen, alles möglich, ja. Dass man die Fläche nicht nutzt, wenn sie schon so teuer ist. Mal ganz von der ganzen Biodiversität und von Klima und Insekten und so weiter abgesehen, allein der Umstand, dass ich mir praktisch eine Rückzugsmöglichkeit in vielfältiger Art und Weise schaffen kann, und das mitten in der Stadt, schon allein das ist ein Grund, das zu tun, und denke, dass das auch gemacht wird in Zukunft. Und was ein großes Thema ist, ist Urban Gardening auf Dächer, an Wände. Ich meine, wenn ich, egal, Neubaugebiete durch Städte fahre, mit dem Fahrrad laufe, mit dem Auto, ich sehe überall kahle Wände und sehe überall grüne Fläche, ob da dann Salat, Tomate oder eben sonstiges Grün wächst, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und ich bin überzeugt, dass man die immer besser nutzt.
Aber ist denn Ihrer Meinung nach das Thema Nachhaltigkeit beim Bau wirklich schon richtig angekommen? Oder ist es was jetzt gerade so ins Rollen kommt?
Also ich denke, oftmals ist die Nachhaltigkeit beim Bauen auch ein bisschen Greenwashing, also was jetzt der grüne Bereich betrifft. Also zumindest wird das viele Projekte dann auch noch vorgeworfen, wie zum Beispiel Bosco Verticale in Milano, das unglaubliches Projekt ist, von der Wirkung und auch wie das von der Optik her toll, richtig toll. Jetzt kommt das Aber und die Kritik daran, die jetzt nicht von mir ist, dass einfach die Pflege und die Unterhaltskosten so exorbitant hoch sind, dass das für Otto Normalverbraucher nicht in Frage kommt. Aber das sind natürlich die ersten Projekte, die das zeigen, es ist möglich, und dann muss man eben das so weiterentwickeln, dass das dann eben möglich ist. Und oftmals, denke ich, wird noch mit nachhaltigem Bauen, dass man einfach 2, 3 Komponenten in den Vordergrund stellt und dann stellt man Gebäude als nachhaltig hin. Und wenn man genauer hinschaut, dann ist es noch nicht so.
Was wäre denn Ihr Traumobjekt? Was würden Sie gerne begrünen, wenn Sie jetzt die freie Wahl hätten?
Ja, das ist jetzt schwierig. Ich habe, seit ich mich mit der Fassadebegrünung beschäftige, davon geträumt, irgendeine große Fassade begrünen zu dürfen. Wie gesagt, wir haben mit vielen kleinen Fassaden angefangen. Und man träumt ja dann immer, okay, wenn man im Lotto gewinnt, es wäre ja so schön, was könnte man machen? Und dann würde ich ein Hochhaus begrünen. Und letztes Jahr haben wir jetzt den Auftrag bekommen vom Green City Tower. Das ist ein Traum für mich, der da in Erfüllung gegangen ist. Wir müssen es jetzt noch bauen, wir müssen es beweisen. Aber wir werden es hinbekommen, da bin ich überzeugt. Und da freue ich mich auch drauf. Von dem her ist das schon der Traum. Aber natürlich träume ich weiter. Und ich träume eben davon in Freiburg, dass einfach Fassaden, die jetzt noch eben Stahl, Beton und Glas sind. Mein Glas ist ein schlechtes Beispiel. Man braucht jetzt Licht in Besonnung im Gebäude. Aber die Wände, die eben nicht Glas sein müssen und nicht Fenster oder Türen, dass da einfach immer mehr begrünt wird.
Also in der Tat wäre es auch kein Problem, wirklich das nachträglich an bestehenden Gebäuden noch zu integrieren, oder?
Also es ist grundsätzlich kein Problem. Jetzt kommt wieder Aber. Das Aber heißt, die Wand, die man begrünt, muss die Statik bringen, wo so ein System aufnimmt. Und da kommt man bei alten Gebäuden schnell an Grenzen. Oder wo man dann einfach sagen muss, es macht keinen Sinn. Weil dann der Aufwand, die Statik zu bringen, einfach dann so kostenintensiv ist. Und das ist wie ein Straßenbaum, der im Prinzip keinen Platz hat, dann sollte man den Baum lieber nicht pflanzen. Und so ist es eben auch bei grüner Fassade oder auch bei einer Dachbegrünung. Eine Dachbegrünung ist nicht möglich auf einem Dach, die wo nicht hält oder wo nicht dicht ist. Und so ist eben eine Wandbegrünung nicht möglich an einer Fassade, die nicht in Ordnung ist und die auch statisch das nicht bringt. So.
Aus welchen Beweggründen kommen die Leute, sagen wir jetzt mal im privaten Bereich, zu Ihnen, also Privatpersonen? Sind das optische Gründe, sind es ökologische, ökonomische oder?
Also ökonomisch würde ich jetzt nur hinten anstellen.
Ja, aus genannten Gründen, aber ich dachte, man kann ja durchaus auch sparen dann im Laufe der Jahre.
Ja, also das würde ich jetzt mal noch nicht so im Vordergrund sehen. Die jetzigen Gründe von den Objekten, die wir jetzt bauen dürfen bisher, sind die Hauptgründe die Optik. Dann kommt aber sehr schnell die Biodiversität, das gute Gefühl, was eben direkt fürs Klima und die Umwelt getan zu haben, wenn es auch nur im kleinen Bereich ist, das befriedigt dann sehr groß. Ich kann mich erinnern an eine Fassade, wo wir für B-Netze gebaut haben, beziehungsweise Baden-IT, und die haben wir vor 2 Jahren im Januar gepflanzt und im April sind die erste Pflanze schon geblüht und es war eine Heerschar von Hummeln und Bienen an der Wand. Und ich bin mit dem Projektleiter dagestanden und der hat so eine Freude gehabt, wo einfach so nach so kurzer Zeit schon eben sich das Leben eingestellt hat an der Wand und wo man gesehen hat, die Pflanze wächst und es funktioniert. Das war sehr schön zu beobachten und das ist der Grund, warum ein privater Bauherr dann sowas macht.
Noch ganz kurz zur aktuellen Situation. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt nicht betroffen in Ihrer Branche. Sie können glücklicherweise draußen arbeiten. Trotzdem, was macht's mit Ihnen gerade?
Ich es wäre gelogen, wenn es nichts macht. Es ist einfach so, es verändert uns alle. Zumindest habe ich das Gefühl. Und mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, ist eigentlich unisono, dass es so ist. Ich sage das eben immer so salopp. Ich bin sehr froh, wie gesagt, dass ich zur Arbeit gehen darf. Aber ich pendle im Prinzip zwischen Arbeit und Fernsehgucken. Es ist schön, wenn es wieder anders wird. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, man bekommt das auch hin. Man muss jetzt einfach noch ein bisschen Geduld haben. In viele Bereiche, wo ich sehe, auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ja, spüre ich einfach, dass es was mit den Menschen macht. Dahingehend, dass die Lebensfreude etwas getrübt ist, dass das normale Leben außerhalb der Arbeitswelt, also wenn man jetzt unsere Firma sieht, ist einfach anders. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass man nicht arbeiten darf, dass ein Friseurladen geschlossen ist oder eine Kneipe zu ist und dass Existenzen bedroht sind, wenn das dann noch dazukommt, dann sieht es, glaube ich, dann ganz schlecht aus, beziehungsweise dann muss man schon ein Künstler sein, um dann den guten Mut nicht zu verlieren, sagen wir es mal so.
Was fehlt Ihnen im Moment am meisten?
Also mir fehlt am meisten die sozialen Kontakte in meinem Freundeskreis, in meinem privaten Umfeld. Das heißt, wenn ich einen guten Tag im Geschäft habe, das heißt, wenn ich einen Auftrag bekommen habe, wenn ich irgendeinfach positives Erlebnis habe, dann habe ich das Bedürfnis, das mitzuteilen. Und dann ist das eine sehr große Freude für mich, am wöchentlichen Stammtisch das kundzutun oder mit Freunden essen zu gehen und einfach die Freunde teilhaben zu lassen und auch erfahren, wie es den Bekannten geht. Und das fehlt. Wir haben in der ersten Welle noch einige Videokonferenzen gemacht und das, auch das lässt nach, weil es jedem geht es auf den Sender.
Ja. Total, dann funktioniert es nicht und dann hört man nichts. Ja.
Das ist ja eine Beobachtung, die ich jetzt eben mache, dass eben auch die Sachen zurückgehen und jeder hofft eben nur noch, ja, hoffentlich ist bald vorbei.
Das hoffen wir alle. Was wäre Ihr Traumprojekt? Machen Sie ja gerade schon das Beste, was Ihnen 2021 passieren könnte?
Das Beste, was mir 2021 passieren kann, ist, dass ich gesund bleibe. Und dass es so weiterläuft, wie es jetzt alles angefangen hat 2020 mit den Projekten, mit den Mitarbeitern, das ist mein Wunsch.
Wie immer gibt es noch einen kurzen Blick ins Heft mit Chefredakteur Rudi Raschke. Und aufgrund der aktuellen und anhaltenden Situation treffen wir uns auch dieses Mal online. Rudi, warum habt ihr euch für dieses Thema zu dieser Zeit entschieden?
Wir haben natürlich in diesen Tagen, und zwar in diesen Tagen seit 365 Tagen demnächst, eigentlich jeden Monat die Frage, machen wir was an oder mit Corona, ein Corona ausgelöstes Titelthema oder ein Thema, bei dem Corona zwar eine Rolle spielt, aber das eigentlich ein Brancheneinblick ist, den es auch so geben könnte, ja, mit den Auswirkungen von Corona. Aber beim Bauen haben wir einfach festgestellt, dass es doch eine Branche ist, die vergleichsweise unverändert weiterging. Und das war für uns ein Anlass zu fragen, was sind die vielfältigen Aspekte von neuem Bauen, in welche Richtung entwickelt sich das, auch was werden wir an Bauten erleben, wenn die Pandemie vorbei ist.
Gab es eine markante Erkenntnis, die ihr durch eure Gespräche gewonnen habt?
Ich glaube eigentlich, dass sich in dieser Zeit, wo sich wirklich sehr, sehr viel verändert gerade, dass sich auch das Bauen so ein bisschen neu erfinden wird. Wir haben einfach von vornherein gedacht, wir ziehen den Kreis bisschen weiter. Es geht jetzt nicht nur um die Gestaltung von möglichst ansehnlichen Bauten, die dann vielleicht auch noch energieschonend gebaut sind, sondern der Kreis weitergezogen. Das heißt für uns vor allen Dingen unterschiedliche Architekturvorgehensweisen, unterschiedliche Materialien auch. Neues aber auch beim Thema, wie werden die Innenstädte belebt in Zukunft, was ein ganz großes Thema ist. Da ist Bauen dann auch im Prinzip ein Thema aus dem Bestand, wo jetzt, man kann es in Freiburg beispielsweise sehen, demnächst ganze Kaufhäuser leer stehen können. Und das sind Herausforderungen ans Bauen, die sich jetzt gar nicht so sehr in Richtung der Errichtung neuer Bauten äußern, sondern einfach ganz, ganz vielfältige Dinge betreffen. Und daraus haben wir eben auch Wünsche an neues Bauen abgeleitet.
Wer waren denn eure Gesprächspartner für diese Ausgabe?
Also wir haben drin von der Zimmerei Grünspecht Vertreter, die einfach mit Stroh hantieren als Baustoff, was sicher vor ein paar Jahrzehnten noch ähnlich undenkbar war, wie dass man Hochhäuser aus Holz bauen wird. Und das ist ja jetzt schon angekommen im Regierungsbezirk Südbaden. Wir haben Leute, die sich mit Tiny Houses beschäftigen, ein Trend, der jetzt eher, ja, sich ganz gut hält seit ein paar Jahren und auch im Breisgau stattfindet. Den Architekt Hubert Bodensky, der so der Gründervater der Baugruppenbewegung ist und wahnsinnig viele Menschen in Eigentum gebracht hat, die sich vielleicht sonst hätten nicht leisten können, auf eine sehr angenehme und auch, ja, wie soll man sagen, sehr weitblickende Art, wie er das tut. Ja. Ganz normale Innenarchitekten wie Udo Hoffmann haben wir gefragt, Innenstadtexperten aus der Immobilienszene, und es gab auch einen Debattenbeitrag zum Thema Verkehrswende von Andreas Frey.
Werfen wir einen kleinen Blick in die Zukunft, also nicht in die allzu Ferne. Das ist dieser Tage ja ohnehin so schwer möglich. Schauen wir mal aufs kommende Heft. Was wird da euer Thema sein?
Nächste Ausgabe beschäftigt sich wieder mit einem Thema, das ja sicher wie alle Themen Corona beeinflusst ist, aber auch so für sich existieren kann. Es geht um einen Aspekt von Bildung, der hier vielleicht gar nicht so sehr gewürdigt wird. Wir gehen auf das Thema ein, wie die Region sich Wertschöpfung schafft durch Bildung, weil wir kennen natürlich immer die Redensarten, dass in Freiburg die Universität bzw. das Universitätsklinikum der größte Arbeitgeber sei. Aber tatsächlich macht man sich kein so rechtes Bild, was die Bildung, was die Forschung, was die Lehre hier in der Region bewegt. Das ist unserer Ansicht nach sehr viel. Es sind sehr viele Einrichtungen. Es gibt spannende Ausgründungen aus der Universität und natürlich auch im Bereich der Fraunhofer-Institute. Und diese ganzen Geschichten wollen wir zu so einem Mosaik fügen, die letztendlich damit beschäftigt, welche Wertschöpfung Bildung bei uns in der Region einnimmt.
Vielen Dank, Rudi Raschke. Die aktuelle, die kommende und natürlich auch alle weiteren Ausgaben bekommen Sie im gut sortierten Einzelhandel und, wenn Sie es noch ein bisschen einfacher haben möchten, auch gerne im Abo. Dann wird Ihnen das Heft natürlich geliefert. Alle Infos dazu finden Sie auf der Homepage netzwerk-südbaden.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.